DW Menschen und Märkte.
Nur verhalten optimistisch die deutsche Wirtschaft vor dem neuen Jahr. Hinter dem Plan die chinesische Wirtschaft vor einem schwierigen Jahr. Wie die Märkte auf Griechenlands gescheiterte Präsidentenwahl reagieren und Smartwatch Ultra HD Oculus Rift, was jetzt noch klingt wie böhmische Dörfer, könnte schon bald zu unserem Leben gehören. Das Technikjahr 2015 aus Sicht der Hightech-Schmiede im Silicon Valley. Das sind die Themen in unserem Nach-Weihnachts-Podcast, zu dem Sie Dirk Ulrich Kaufmann herzlich begrüßt. Zu Beginn des Jahres war die Stimmung in der deutschen Wirtschaft sehr optimistisch. Davon ist nicht viel übrig geblieben. Dennoch, die meisten Unternehmen werden 2015 ihre Umsätze leicht steigern können. Das jedenfalls hat eine Umfrage des Instituts der deutschen Wirtschaft ergeben. Verhaltener Optimismus also. Mein Kollege Klaus Ulrich hat mit Michael Hüter, dem Direktor des IW, über die Umfrage gesprochen. Was bedeuten die Ergebnisse im Einzelnen und wie kommt so ein Stimmungsbild überhaupt zustande?
Professor Hüter, Ihre alljährliche Verbandsumfrage findet ja regelmäßig größte öffentliche Beachtung und ein breites Medienecho. Was sind die Stärken Ihrer Umfrage?
Wir erfassen damit alle Branchen der deutschen Wirtschaft. Wir können ein breites Bild zeichnen. Und wir sind nicht geprägt jetzt von Einzelmeldungen der Unternehmen, sondern das, was in den Branchen, in den Verbänden dort auch an Kenntnissen und Strukturen bekannt ist, wird mit eingebracht. Insofern ist es ja ein Bild, das wirklich eine tiefere Einschätzung zum Jahreswechsel ermöglicht.
Was sind denn die wichtigsten Ergebnisse der Umfrage in diesem Jahr?
Die Umfrage mit Blick auf das Jahr 2015 hat eine Besonderheit insofern, als dass die Stimmung selbst deutlich eingetrübt ist. Die Partylaune, die wir 12 Monate zuvor vermelden konnten, ist völlig verflogen. Das hat sich dramatisch verändert. Auf der anderen Seite aber die Meldungen zum Investitionsgeschehen 2015 und zur Beschäftigungsentwicklung fast identisch sind. Das heißt, es bleibt im Kern robust. Und die Frage ist, ob diese hohe Verunsicherung, die die Unternehmen spüren, sich noch einmal dann auch möglicherweise niederschlagen kann. Wir haben ja vor allen Dingen politische, geopolitische Fragen, die diese Unsicherheit auslösen.
Ergibt die Umfrage denn ein homogenes Bild oder gibt es Ausreißer in diesem Jahr?
Also es ist schon ein recht homogenes Bild. Wenn man beispielsweise mal die Produktionserwartungen sich anschaut, dann ist es das sind 23 Branchen, die sagen, es wird ein bisschen höher, 21 sagen, es bleibt, wie es ist. Das heißt, das ist im Grunde eine sehr robuste Aussage und da haben wir kaum Ausreißer. Das war in früheren Jahren schon mal anders. Da haben wir dann deutlichere Meldungen gehabt, dass das Produktionsergebnis eher geringer ausfallen wird. Das ist kaum der Fall. Nur 4 Branchen sagen das dieses Jahr.
Nun sind Sie ja als Ökonom nicht nur jemand, der befragt, sondern auch jemand, der Schlüsse zieht. Bestätigen sich denn jetzt Ihre Prognosen in Bezug beispielsweise auf die Konjunktur für das kommende Jahr?
Für die Konjunktur sehen wir unser Bild damit eigentlich unterlegt, denn wir haben so eine Einschätzung, dass wir sagen, es ist so eine Art Wellblechkonjunktur über mehrere Jahre, schon auch im Rückblick. Wir nehmen aber mal Anlauf, werden wir ein bisschen stärker, fallen dann eigentlich wieder zurück. Das war auch das, was wir 2014 erlebt haben. Wir sind ja hinter die Erwartungen doch etwas deutlicher zurückgefallen. Und es ist keine Konjunkturbewegung erkennbar, die jetzt wirklich kräftig daraus führt, die große Fantasie nach oben nähert. Aber es ist auch kein Konjunkturbild, das abdreht, das irgendeine Rezessionsverstärkung zeigt. Und insofern ist das, was sich hier manifestiert, eine robusten Produktionserwartung, relativ robustes Investitionsgeschehen und auch bei der Beschäftigung eines, das sich in dieses Bild einfügt, das mit gut 1%, zwischen 1 und 1,5% für das nächste Jahr beim Zuwachs des Bruttoinlandsprodukts sich verdichtet.
Den Arbeitsmarkt haben Sie jetzt ganz kurz erwähnt. Der wird also aus Ihrer Sicht robust bleiben, wie er ist?
Der Arbeitsmarkt hat fast die identischen Meldungen wie vor einem Jahr. 28 Branchen sagen, die Beschäftigung bleibt stabil. 8 sagen, es wird mehr werden, das waren vor einem Jahr 10. Und 12 sagen, es wird weniger, das waren vor einem Jahr 10. Das heißt also, das ist nahezu unverändert, auch über die Branchen hinweg. Insofern bleibt da eine wichtige Botschaft, dass die Arbeitsplatzsicherheit nicht abnimmt.
Es gibt weiterhin mehr oder weniger verhaltene Kritik seitens der Ökonomie an der Politik. Welche Vorstellungen gibt es in der Wirtschaft an die Politik gerichtet?
Ja, generell muss man als Ökonom erstmal sagen, wenn man ein so hohes Maß an Verunsicherung von der Weltwirtschaft hat und auch von geopolitischen Fragen, die man hier zu Hause nur begrenzt beeinflussen kann, auch wenn Deutschland ein sicherlich einflussreicher Staat ist, dann muss man zu Hause dafür sorgen, dass die Erwartungen stabilisiert werden und dass man ein generelles Bild hat von einer Politik, die auf die Voraussetzungen für mehr Arbeitsplätze auch achtet. Das ist im ablaufenden Jahr 2014 nicht so sehr der Fall gewesen. Die arbeitsmarktpolitischen Gesetze sind alles andere als arbeitsplatzförderlich. Und es gilt auch für die Energiewende, dass nach einem erstmal positiv bewerteten Start am Ende doch viel Fragen übrig bleiben und vor allen Dingen die Grundsatzfrage nicht geklärt ist, wie man diesen zentralen Infrastrukturbereich wirklich entwickeln will. Denn alle drei Ziele der Energiewende werden ja nicht erreicht. Wir haben mehr CO2-Ausstoß, die Versorgungssicherheit hat auch nicht zugenommen und die Wettbewerbsfähigkeit auch nicht. Also insofern, das bleibt als ein großes Thema. Und beim Stichwort demografischer Wandel, Fachkräftesicherung haben wir eher einen Rückschritt erlebt mit der Rente mit 63.
Sagt der Direktor des Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter. Mit ihm hat Klaus Ulrich gesprochen. Die deutsche Wirtschaft geht also verhalten optimistisch ins neue Jahr. Das ist in China nicht anders, wenn auch auf einem anderen Niveau. Dort schwächt sich das Wachstum wohl weiter ab auf 7%. Das ist ein halbes Prozent weniger, als die Regierung gerne hätte. Auch für den Außenhandel korrigiert Peking daher seine Ziele für 2015. Ruth Kirchner mit Einzelheiten.
Ein Wachstum von 7% im neuen Jahr, das wäre das kleinste Plus seit 25 Jahren. Dafür sei die globale Konjunkturflaute mitverantwortlich, heißt es in der Studie des Staatsinformationszentrums. Die Nachfrage nach Produkten made in China hat nachgelassen, eine schwächelnde Binnennachfrage und ein sich abkühlender Immobilienmarkt in der Volksrepublik kommen hinzu. Die chinesische Staats- und Parteiführung rechnet daher im neuen Jahr beim Außenhandel mit einem deutlich geringeren Zuwachs als noch 2014. Handelsminister Gao Huchang gab nach Medienberichten bei den Im- und Exporten ein Ziel von 6% vor, nach noch 7,5% im ablaufenden Jahr. Der Minister verwies unter anderem auf die wachsende Konkurrenz von Exportländern wie Vietnam und Indien. China müsse die Qualität seiner Produktion verbessern und seine industrielle Struktur anpassen, sagte Gao. Das langsamere Wachstum in China ist teilweise von der Regierung gewollt. China will weg von der jahrelangen Politik des Wachstums um jeden Preis hin zu mehr Nachhaltigkeit und zu höherwertigen Produkten. Gleichzeitig fürchtet die Regierung soziale Instabilität, sollte sich das Wachstum zu stark abschwächen.
Soweit Ruth Kirchner aus Peking. In Griechenland ist die Präsidentenwahl erneut gescheitert. Innerhalb der nächsten Tage muss das Parlament aufgelöst werden. Als das bekannt wurde, hat der DAX erstmal deutlich nachgegeben. Wie bewerten die Händler an der Frankfurter Börse die Situation? Was heißt das für Griechenland und für die gesamte Eurozone? Ursula Mayer.
Da ist sie wieder, die große Unsicherheit. Börsianer sind besorgt, weil die Präsidentenwahlen in Griechenland selbst beim dritten Anlauf gescheitert sind. Nun ist die große Frage, wie geht es weiter? Dem Land droht ein Rückfall in den Krisenmodus und mit Griechenland könnte die ganze Eurozone betroffen sein, warnt Arthur Brunner, Rentenmarktexperte der ICF Kursmakler AG.
Die Eurokrise, die viele ja schon abgehackt haben, sieht man jetzt, dass es wieder aufflammen könnte.
Die Reaktion am Aktienmarkt ließ nicht lange auf sich warten. Kaum sickerten die ersten Meldungen durch, gab der DAX deutlich nach, erholte sich aber recht schnell wieder. Gertrud Traut, Chefvolkswirtin bei der Landesbank Hessen-Thüringen, schätzt den Ausgang der Wahl in Griechenland nicht allzu dramatisch ein. Sie ist zwar enttäuscht, weil dadurch Neuwahlen in den kommenden Wochen nötig werden.
Aber tatsächliches Chaos für das Land erwarte ich nicht, denn wir hatten in den letzten Jahren schon öfter Wahlen und Neuwahlen in Griechenland. Und das Einzige, was wirklich bedauerlich ist, dass gerade im Moment das Land sich ökonomisch stabilisiert hat.
Die Chefvolkswirtin erklärt, es gebe dort zwar eine hohe Arbeitslosigkeit und nur eine geringe Dynamik für die Wirtschaft, aber deutlich mehr als in den Jahren zuvor. Auch in Sachen Reformen hat das Land schon etliche Fortschritte gemacht. Diese Reformen könnten allerdings durch einen Regierungswechsel in Frage gestellt, ja sogar wieder rückgängig gemacht werden, gibt David Kohl, Chefvolkswirt bei Julius Baer, zu bedenken.
Die öffentliche Meinung ist die, dass man nicht weiter diese Reformfolgen ertragen möchte. Es wurden viele Versprechen gemacht von der Opposition, die in der Führung sind, hier viel zurückzudrehen, wieder viel Ausgaben, staatliche Ausgaben zu machen. Und man fragt sich natürlich, wo soll das herkommen?
Schließlich fehlt das dafür nötige Geld. Griechenland hat Probleme, sich selbst zu refinanzieren und ist auf europäische Hilfsgelder angewiesen. Und die Lage könnte sich weiter zuspitzen, fürchtet Rentenmarktexperte Arthur Brunner.
Griechenland kann tatsächlich in Zahlungsschwierigkeiten kommen, weil die weitere Finanzierung des Landes ist an Bedingungen geknüpft, die dieses Land erfüllen muss. Werden diese Bedingungen nicht erfüllt, bekommt das Land auch kein Geld.
Denn dieses Geld gibt es nur im Gegenzug zu Reformen. Da beißt sich die Katze also gewissermaßen in den eigenen Schwanz. Griechenland wird nur dann gerettet, wenn es sich an die Spielregeln hält. Ob die Politik da mitspielt, wird sich erst noch zeigen.
Soweit Ursula Mayer aus unserem Studio an der Frankfurter Börse. Wir haben die Sendung mit Ausblicken auf das kommende Jahr begonnen und so wollen wir sie auch beschließen. Aber nicht mit nach unten korrigierten Wachstumserwartungen und nicht mit nur verhaltenem Optimismus. Wir haben unseren Kollegen Wolfgang Stuflesser gefragt, welche Eisen denn die Hightech-Schmiede im Silicon Valley für 2015 so im Feuer haben. Und da er aus den USA berichtet, erwarten wir schon jetzt eine Ladung geballten Optimismus, gemischt mit einer Menge Stolz und Pathos.
Apple-Chef Tim Cook hat im September den Mund ziemlich vollgenommen. Apple Watch sei das persönlichste Produkt, das seine Firma je entwickelt habe.
Apple Watch, the most personal device we've ever created. It will redefine what people expect.
Es werde neu definieren, was die Leute von einer Uhr erwarten. Wenn die Uhr tatsächlich wie geplant im Frühjahr auf den Markt kommt, wird sie wohl erst einmal eine schicke Erweiterung fürs iPhone sein. Besitzer anderer Telefone sind außen vor. Sie soll den Puls messen, SMS anzeigen und wie ein Navi am Handgelenk funktionieren. Und ihr Erfolg oder Misserfolg wird auch das Schicksal von Tim Cook selbst entscheiden, der den Apple-Chefposten vom legendären Firmengründer Steve Jobs übernommen hat und nun das erste wirklich neue Produkt unter seiner Führung herausbringt. Dass zumindest die Konkurrenz mit einem Hit für Apple rechnet, zeigt die Vielzahl ähnlicher Uhren, die Samsung, LG und Co. noch schnell auf den Markt gebracht haben, bevor Apple womöglich das Feld komplett aufrollt. Die Netflix-Serie House of Cards, ein Thriller über politische Intrigen in der US-Hauptstadt Washington, war nicht nur die erste große Eigenproduktion des Online-Anbieters, sie ist auch einer der ersten Inhalte, die in 4K-Qualität verfügbar sind, also mit mehr als 4000 Bildpunkten in der Breite und damit einer viermal so hohen Auflösung wie das zuvor übliche Full HD. 4K wird schon seit einiger Zeit auf den Technikmessen als die große neue Entwicklung im Fernsehen verkauft, nachdem 3D beim Konsumenten auf der Couch nicht so recht ankam. Die besonders hochauflösenden Fernseher gibt es nun auch langsam für teures Geld zu kaufen. Nur Inhalte fehlen noch. Mal sehen, ob sich das nächstes Jahr ändert. Mark Zuckerberg, Gründer und Chef von Facebook, beschäftigt sich zumindest auch mit überraschend alltäglichen Fragen. Zum Beispiel der, warum Facebook neben dem Gefällt-mir-Knopf nicht auch noch einen für Gefällt-mir-nicht hat. Er und seine Leute denken darüber nach, sagte er jüngst bei einer öffentlichen Fragestunde.
You know, we're thinking about it. On the dislike button. It's an interesting question.
Es ist eine interessante Frage. Wir wollen kein Bewertungssystem, bei dem die Leute einen Eintrag als gut oder schlecht beurteilen. Aber die Nutzer wollen mehr Gefühle ausdrücken, als nur, dass ihnen etwas gefällt. Wenn zum Beispiel jemand etwas Trauriges postet, dann empfinden manche den Gefällt-mir-Knopf als unangemessen. Wir suchen nach einem Weg, den Leuten zu erlauben, Mitgefühl auszudrücken oder Überraschung oder dass sie lachen.
To express surprise or laughter or any of these things.
Vielleicht kommt ja die ganze Bandbreite der Emotionen schon 2015. Damit könnten die Nutzer dann auch gleich die neueste Hardware aus der Facebook-Unternehmensfamilie bewerten, Oculus Rift. Facebook hatte die Firma Oculus in diesem Jahr für mehr als $2 Milliarden gekauft. Dabei soll deren erstes Produkt, eine Brille für virtuelle Realität, frühestens nächstes Jahr fertig sein. Die Macher des React-Kanals auf YouTube hatten die Idee, eine Vorab-Version von Seniorentests zu lassen. Das Teil, das aussieht wie eine Taucherbrille mit einer schwarzen Platte statt der Scheibe vorne und mit 3D-Monitoren für die Augen drin, versetzte die älteren Herrschaften in eine virtuelle toskanische Villa. Und nach anfänglicher Skepsis waren die Reaktionen erstaunlich positiv.
Oh no!
My God, I'm not going to electrocute myself, am I?
Oh, that's amazing.
This is pretty cool, man. I like this.
It's everywhere. It's like you're there.
It looks a little artificial.
Oh, it's 360.
Doch wer weiß, vielleicht ist das Gerät in einem Jahr genauso sang- und klanglos verschwunden, wie jetzt die Datenbrille Google Glass, die die Gemüter doch so erhitzt hat und nun wohl nie auf den Markt kommt. Wer kann schon sagen, was wirklich ankommt beim Kunden?
Stimmt auch wieder, Wolfgang Stuflesser. Dennoch, Dieser Ausblick sei gewagt. Eine wirklich sichere Wette ist die, dass es auch morgen wieder einen Wirtschaftspodcast der Deutschen Welle geben wird. Versprochen. Bis dahin verabschieden sich Jan Eisenberg in der Technik und Dirk-Ulrich Kaufmann am Mikrofon. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis morgen.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.